Ende-zu-Ende-Podcast. Datenschutz zwischen Ostsee und den Alpen.
Ein wunderschönen Mahlzeit. Moin. Ah.
Hallo.
Ich höre dich.
Ich höre dich nicht.
Du hörst mich nicht.
Hörst du mich? Okay.
Riverside sagt, man hört mich auch.
Ich habe extra noch getestet hier. Moment.
Na, dann schreiben wir das mal in den Chat.
So, jetzt höre ich was.
Jetzt hörst du was? Jetzt hörst du mich tippen.
Jetzt
ich wollte gerade im Chat schreiben. Und sollen wir nochmal rein und nochmal raus und nochmal starten?
Geht. Oder? Nee, alles gut. Ich höre dich, du hörst mich, ich sehe dich, du siehst mich.
Ja, legen wir perfekt. Los. Also nochmal,
machen wir das schnell dann. Hi Thomas. Wie geht's dir?
Ach, ja, doch, mir geht's gut. Ich danke dir ganz herzlich. Wie ist bei dir?
Auch, ja, gut, passt. Viel zu tun. Ja, ich freue mich.
Mein Lieber, ich habe diesmal was Privates mitgebracht. Da
ja,
bin ich allerdings
erzähl.
Nicht entspannt. Und ich habe mich ein bisschen von dir inspirieren lassen und habe mal ein Ereignis mitgebracht, das auch aus dem erweiterten Kinder-Jugendbereich kommt. Und zwar, ich war bei einem, wie heißt das, bei einem Elternabend.
Mhm.
Und da gab es so diverse Themen an der Schule, die dann besprochen wurden. Klassenfahrt, das Übliche. Aber so gegen Ende hat die Klassenlehrerin in dem Fall berichtet, was denn die anderen Fachlehrer ihr noch mit auf den Weg gegeben haben. Und zwar gab es dann eine Nachricht vom Englischlehrer, der insgesamt mit den Leistungen nicht besonders überzeugt
aller.
War. Bitte?
Aller Schüler, aller, der gesamten Klasse.
Ja, so im Schnitt. Und er sagte, weil auch immer so irgendwie welche fehlen, er erwartet ab jetzt, dass wenn jemand bei einer Klassenarbeit fehlt, ein ärztliches, so wurde es genannt, Attest vorgelegt wird.
Mhm.
Und ich und ein anderer Vater, wir kennen uns auch ein bisschen aus dem Privaten, wir haben direkt aufgeschrien und gesagt, nein, machen wir nicht, es geht gar nicht. Dann kam von der Seite noch auch jemand anders und meinte, hey, das kann schon mal gar kein Attest sein. Weil ein Attest, da steht, geht es um medizinische Fachfragen, es geht die Schule überhaupt nichts an. Wenn überhaupt, ist das eine Schulunfähigkeitsbescheinigung. So, da waren wir
Juristen,
schon mal ein.
Ne? Im Kollegium.
Klassenlehrerin nickte, meinte, ja, darum geht's.
Ach stimmt, der war ja gar nicht da, hat er nur ausrichten lassen.
Er war nicht da, genau. Der Englischlehrer war nicht da, hat es nur ausrichten lassen. So, und dann haben wir dieses Thema, wir haben es nicht wirklich diskutiert, weil der andere Vater und ich, wir haben uns relativ klar so im Wechselgespräch auf den Standpunkt gestellt, Moment, wenn sich das hier so ein einzelner Lehrer wünscht, dann hat das gar keine Relevanz für uns. Wir schicken wie immer eine Entschuldigung, es gelten die gleichen Regeln. Und wir haben uns einfach mal pauschal auf den Standpunkt gestellt, es funktioniert immer gut, das ist gesetzlich gar nicht zugelassen.
Ja, darf ich mal fragen, bist du denn sozusagen von dieser Benachrichtigung dann betroffen? Also hast du dich angesprochen oder musstest du dich angesprochen fühlen?
Also unser, soll ich das jetzt sagen?
Nee,
darf
sag
ich das
nicht.
Jetzt sagen?
Nee, sag's nicht.
Also
ist okay.
Also auch unser Kind wird schon mal krank, zum Beispiel jetzt im Herbst und Winter. Da hat man mal einen Schnupfen und geht nicht zur Schule. Und wir Eltern erlauben uns einfach das mit unseren medizinischen Fachkenntnissen zu beurteilen, auch wenn wir keine Bescheinigung ausstellen dürfen und das Kind zu Hause zu lassen, anzurufen und zu entschuldigen.
Es gibt Gründe, warum.
Ja,
das Kind nicht am Unterricht teilnimmt.
Genau, so. Und dann haben wir auch keine Lust, wegen jedem Schnupfen auch noch unseren Kinder- oder Jugendarzt zu belasten. Ich finde das auch unmöglich in der Sache. So, und zum anderen, also insofern würde es ihn betreffen, wobei wir da einfach das Glück haben, dass wir da nicht so schlecht in der Leistung sind. Genau. So, das ist aber meine individuelle Situation einfach mal beiseite gelassen. Da ging es ja auch um den Klassenverband als Ganzes. Und wenn ein einzelner Fachlehrer sich das wünscht, waren wir erstmal der Meinung, das geht so nicht. Und die Klassenlehrerin meinte auch so, ja, sie wüsste auch, das müsste dann anders geregelt werden und anders funktionieren. Wir sind da nicht näher in Details gegangen, aber sie hat gesagt, so, sie hat es jetzt halt ausgerichtet. Sie hat nochmal den Hinweis darauf gegeben, dass sie als Klassenlehrerin am Ende entscheidet, welches Kind als entschuldigt eingetragen wird oder nicht und nicht der Fachlehrer oder die Fachlehrerin. Und sozusagen sie hat sich so ein bisschen auf unsere Seite geschlagen und versucht einfach dieses Problem in der Sache zu entschärfen. Also am Ende will keiner von uns, dass unser Kind dann als unentschuldigt fehlend eingetragen wird.
Genau, weil das heißt ja auch, wenn unentschuldigt fehlt und irgendeine Arbeit geschrieben wird, heißt das 6.
Das wäre, genau, das wäre die in der Leistungsbewertung. Zum anderen, wenn sich die Menge an unentschuldigten Stunden häuft, wir haben ja eine Schulpflicht in Deutschland, dann kann das bedeuten, dass bestimmte Schwellwerte überschritten werden und dann die Schulpflicht verletzt wird.
Okay, ja, genau, okay.
So, jetzt wollte ich es natürlich ganz genau wissen nochmal und hab's nachgelesen und hab dann angefangen, erstmal für mich hier in Schleswig-Holstein ins jeweilige Schulgesetz reinzuschauen. Also wir haben ja die Situation in Deutschland, Schule ist ein föderales Thema, jedes Bundesland regelt das so ein bisschen für sich und es gibt wie immer Unterschiede.
Dem Föderalismus sei Dank.
Ja, das kann man positiv sehen, das kann man negativ sehen.
Ich weiß nicht, wie du das jetzt verstanden hast.
Ja. Nein, ich habe ja auch gesagt, man kann es so und so sehen. Ich finde, es verdient an bestimmten Stellen da zu sein, an anderen empfinde ich es halt auch nicht ganz so einfach. So, jetzt habe ich mit Schleswig-Holstein angefangen. Ich sag gleich, was drin steht, in einfachen Worten. Jetzt wollte ich dich aber auch nicht hängen lassen und dachte, okay, wenn ich jetzt hier von der Ostsee was erzähle, dann gucke ich für dich schon mal nach, wie es in den Bayern ist.
Das ist lieb von dir, weil ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm, ja.
Und dann fand ich es aber auch doof für die Mitte von Deutschland. Dann habe ich zumindest noch NRW mitgebracht. Ich gehe jetzt nicht alle Bundesländer durch.
Ach so, aber nur die drei, ja.
Nur die drei erstmal. Also was ich grundsätzlich sagen kann über alle drei Bundesländer, und ich vermute, das gilt auch für den Rest der Republik, wenn mein Kind an einer Schulveranstaltung, also erstmal im normalen Unterricht, nicht teilnehmen kann, dann bin ich als Eltern verpflichtet, Bescheid zu sagen, solange mein Kind minderjährig ist. Wenn das Kind volljährig ist, dann ist es Aufgabe des Kindes. Das heißt, in der Praxis, ich rufe morgens oder abends, wenn ich das weiß, einfach an. Wir haben bei uns so einen Sekretär, so einen Anrufbeantworter, da kann man dann halt auch abends drauf quasseln. Dann kann man einfach seinen Text runterleiern, muss jetzt nicht irgendwie morgens früh vom Kaffee noch irgendwelche Höflichkeitsfloskeln austauschen. Ist auch ganz nett. So, und dann ist erstmal akut Bescheid gesagt. Dann wird in allen Fällen eine Entschuldigung, muss man nicht persönlich nehmen. Es geht ja darum, dass jemand nicht schuldhaft fehlt beim Unterricht. Und deswegen heißt es Entschuldigung. Also wir müssen nicht auf Knien beten, aber bitten. Das heißt, wir müssen in Text oder in Schriftform, das ist schon mal ein bisschen unterschiedlich im Gesetz geregelt, eine Entschuldigung von uns Eltern respektive von dem volljährigen Kind zur Verfügung stellen. In Bayern haben wir da im Gesetz tatsächlich die Textform stehen. In NRW wird von schriftlich gesprochen. Ich gehe im Moment davon aus, dass es in der Praxis nicht, auch in NRW, nicht unbedingt immer sein muss, dass man wirklich einen handschriftlich unterschriebenen Zettel physikalisch übermitteln muss. Wir haben sowas wie Schul-Apps, Schul-Clouds.
Ja, ich wollte gerade sagen. Gibt es bei uns die Schulmanager-Apps oder wie auch immer?
Vom deutschen Rechtsverständnis würde schriftlich schon bedeuten, wirklich Papier mit eigenhändiger Unterschrift, wobei textlich, wie in Bayern explizit geregelt, heißt, es kann halt auch eine E-Mail, theoretisch eine SMS oder eine sonstige textuelle Nachricht sein. So, damit ist der erste Teil erstmal im Standard beschrieben. Und jetzt kommen wir zu dem Fall, was ist denn das jetzt mit dem ärztlichen Attest? Beziehungsweise, es ist ja nicht das Attest, sondern die Schulunfähigkeitsbescheinigung. Und da gibt's dann tatsächlich Unterschiede. In Schleswig-Holstein ist es so, dass die Schule im begründeten Einzelfall eine Schulunfähigkeitsbescheinigung von einem Arzt verlangen kann, unter bestimmten Umständen auch eine schulärztliche Bescheinigung. Das ist dann eben der besondere Arzt, der sozusagen für die Schulthemen behördlicherseits zuständig ist. Allgemein gibt es tatsächlich in Schleswig-Holstein auch eine Regel. Da steht, dass dass die Schule festlegen kann, und das funktioniert in der Regel über die Schulkonferenz und nicht über einen einzelnen Lehrer, auch kein Klassenlehrer. Mhm. Wenn die Schulkonferenz das beschließt, kann sie sagen, dass allgemein die Regelung eingeführt wird, dass wenn man mehr als 3 Tage fehlt, eine ärztliche Schulunfähigkeitsbescheinigung vorgelegt werden muss. Das ist nicht einzelfallbezogen, das ist pauschal für die ganze Schule und auch erst ab Tag 3. Mhm. Und das kann die Schule auch nicht für Tag 1 oder Tag 2 festlegen, aber kann sie doch im begründeten Fall wieder. Das heißt, wenn sie einen Einzelfall hat, wo der Verdacht von Schulbetrug, Schulanwesenheitsbetrug da ist, dann kann sie das, klassische Schwänzen, dann kann sie das im Einzelfall mit Begründung, die muss natürlich auch geäußert werden, ab dem ersten Tag verlangen.
Ja, da muss ja auch was vorgefallen. Also hat der, hat der eine Geschichte dann auch. Ja.
Genau, dann gibt es in der Regel eine Geschichte. Also das heißt, begründeter Einzelfall, gegebenenfalls auch mit Begründung schon ab dem ersten Tag. Oder über die Schulkonferenz allgemein für die gesamte Schule, beziehungsweise eventuell auch für die Stufe, aber zumindest nicht auf den einzelnen Schüler, die einzelnen Schülerinnen bezogen. Damit haben wir Schleswig-Holstein abgehakt. Bedeutet für meinen Englischlehrer, beziehungsweise den meines Sohnes, der kann das eben nicht mal eben so im Eigenengagement verlangen. Er muss da auch über in der Regel dann die Schule, sprich den Direktor gehen und müsste einen begründeten Einzelfall ausrufen. Das hat er aber nicht getan, keinen begründeten Einzelfall, sondern er hat gesagt, ich führe das jetzt einfach von meiner Klasse ein, bei meinen Arbeiten und da würde ich mich auf den Standpunkt stellen, das muss über die Schulkonferenz entschieden werden. So, Bayern, bei dir? Ganz kurz, damit es heute nicht zu lange wird. Eine Entschuldigung, in Textform hatte ich eben erwähnt, die muss wohl auch innerhalb von 2 Tagen vorgelegt werden, steht im Gesetz. Das heißt, wenn mein Kind eine ganze Woche krank ist bei euch in Bayern oder dein Kind, klar, vor dem ersten Tag oder am ersten Tag Bescheid geben per Telefon.
Bescheid, ja.
Du kannst auch direkt sozusagen einen Brief abgeben. Dann
also wir haben hier eine App. Das soll auch explizit über die App dann geschehen. Das läuft da zentral.
Passt ja.
Im Sekretariat oder schlägt da auf, ja.
Genau, dann damit ist Textform ja auch erfüllt. Entscheidend ist halt innerhalb der 2 Tage. Das heißt, wenn du morgens einfach nur kurz anrufst, mein Kind kommt die Woche nicht, dann muss am 2. Tag halt auch die Entschuldigung in Textform vorliegen und nicht erst am Ende der Woche oder wenn das Kind wieder da ist. So, mit diesen Attest, beziehungsweise, nein, ich falle auch immer drauf ein, mit den Schulunfähigkeitsbescheinigungen. Das kann die Schule verlangen. Bei Erkrankung von, auch wieder hier, mehr als 3 Unterrichtstagen oder, hier gibt es eine Spezialregelung, am Tag eines angekündigten Leistungsnachweises. Das ist aber wieder, also ist die Variante hier von unserem Englischlehrer, aber das ist eine allgemeine Regelung. Das kann die Schule allgemein und nicht im Einzelfall verlangen. Im Einzelfall kann die Schule auf eine Schulunfähigkeitsbescheinigung vom Arzt bestehen, wenn sich krankheitsbedingte Schulversäumnisse häufen oder Zweifel an der Erkrankung bestehen. Das heißt, da wird nicht pauschal gesagt, es muss eine Begründung geben, sondern die Fälle, nämlich Häufung von krankheitsbedingten Schulversäumnissen oder Zweifel an der Erkrankung, müssen diese Gründe sein. Ja, damit sind wir bei dir auch schon durch. Und dann bleibt das als letztes.
Einfach.
Ja, kann auch, mehr Regelung gibt's nicht. Alles andere ist nicht ausdrücklich geregelt.
okay,
und dann sind wir in NRW, auch das Übliche, ne, Anruf, Entschuldigung von den Eltern bzw. vom volljährigen Kind. Da gibt's auch keine Fristenregelung, anders als in Bayern. Und bei begründeten Zweifeln haben wir auch wieder, dass die Schule ein von den Eltern ein ärztliches Attest steht da tatsächlich. Irgendwo, ich muss mal gucken, das ist aber kein Auszug aus dem Gesetzestext. Wahrscheinlich habe ich das irgendwie über einen anderen Artikel
Hast du KI benutzt?
Nee, auf keinen Fall. Nee, ich habe klassisch die Suchmaschine verwendet. Und es gibt so von
Quellen.
Von vielen Schulministerien gibt's so Informationsseiten für Lehrer, für Eltern, da findet sich sowas. Also auch hier Schulunfähigkeitsbescheinigung. Und in besonderen Fällen kann ein amtsärztliches Gutachten verlangt werden. Das geht dann so in Richtung Schularzt. Mehr ist hier aber erstmal an dieser Stelle tatsächlich auch nicht geregelt. Das heißt, auch hier entweder Einzelfall bezogen mit Begründung oder für die Schüler grundsätzlich und dann in der Regel muss das eben die Schule und nicht der einzelne Fachlehrer entscheiden. Damit hätten wir jetzt so die wichtigsten Varianten durch. Also man sieht, so bei dieser Attestgeschichte gibt es Unterschiede. So Attest ab dem ersten Tag immer nur mit Begründung im Einzelfall, pauschal über alle Schülerinnen und Schüler dann regelmäßig ab dem dritten Tag. NRW ja. ist da im Gesetz nicht ganz so spezifisch.
Ja, also irgendwie klang das jetzt vorher schon so, also habt ihr dann noch weiter eskaliert oder ist das jetzt einfach so, wie ihr da besprochen habt, jetzt hast du dich danach damit auseinandergesetzt, hast du schon die also ihr habt das ja für euch schon abgeschlossen, soweit ich das verstanden habe, auch mit der Lehrerin, also mit der Klassenleiterin. So, ja. Und das können wir jetzt so stehen lassen, der Wunsch wurde zur Kenntnis genommen und ihr macht das halt so, wie,
wir gucken,
wie ihr
was müsst. Passiert. Wir gucken, ja. was passiert.
Aber es ist nicht eskaliert, also weil du ja gesagt hast, also das ist noch nicht irgendwie mit Polizei und so.
Na, ach nee, so ein Thema haben wir an dieser Stelle leider nicht, also zumindest nicht in dem Kontext von krankheitsbedingten Fehlen. Ich könnte dir zwar andere Anekdoten erzählen, aber da müsste ich vorher auf den Stopp-Button drücken.
Machen wir offline. Ja,
genau. Ja, aber das habe ich mitgemacht. Achso, nochmal der Bezug zum Datenschutz. Also es ist ja jetzt tendenziell eher so Schulrecht, aber für mich war halt relevant, was ist denn das jetzt? Ist das ein Attest? Ist das eine Schulunfähigkeitsbescheinigung? Immer wenn ein Arzt da noch seinen Stempel drunter macht, dann haben wir ja auch noch weitere Informationen, weil es, wenn da jetzt irgendwie Facharzt für Gynäkologie draufsteht oder sowas, oder Facharzt für Psychotherapie wäre jetzt eher passender, dann kann man da natürlich auch Schlüsse draus ziehen, wenn man das möchte, was man nicht darf. Und deswegen hat es für mich schon einen sehr starken Bezug zum Datenschutz, dass ich weiß, was bin ich als Eltern verpflichtet, der Schule an zum Beispiel solchen medizinischen Bescheinigungen zur Verfügung zu stellen, was da verlangt werden und wie muss ich damit umgehen. Also lohnt sich tatsächlich,
das
nachzulesen.
Du handelst da nach dem Datensparsamkeitsprinzip. Also so viel wie nötig für diesen Zweck. Ja, also wenn man es jetzt mal, um noch mehr Bezug zu diesen ganzen Datenschutzthemen zu bringen, das, was sie brauchen in der Schule, für ja auch bestimmte Zwecke, das kriegen sie, aber eben nicht mehr.
Definitiv. Ich werde in unsere Shownotes mal ein paar Links reinpacken, zumindest für die drei Bundesländer, wo man das genau nachlesen kann. Und ansonsten empfehle ich jedem, der das für ein anderes Bundesland wissen möchte, einfach mal in das passende Schulgesetz reinzuschauen. In der Regel ist das, ich sag mal, vom Juristendeutsch her immer noch ganz ordentlich verständlich.
Kann man schön in Anführungszeichen lesen.
Kann man schön lesen, genau.
Sehr gut.
Sehr schön. Ja. Wie ist bei dir? Hast du auch was mitgebracht?
Ja, ich habe tatsächlich nur ein ganz kurzes Thema und ich fand's tut mir sehr schwer mit amüsant oder witzig. Also es hat was mit Tod zu tun. Und du weißt ja bestimmt, dass die DSGVO nur für lebende Menschen gilt. Also
für natürliche Personen.
Natürliche Personen. So. Aber das mit den lebenden Menschen, war dir das klar?
Ja, ich habe selber mal einen Blogartikel darüber geschrieben. Also ich nehme dir jetzt nicht den Text weg, aber ja.
Im Endeffekt, Tote haben kein Recht auf Datenschutz. So, kann man das so, wirst du das unterschreiben?
Nee, das würde ich so wahrscheinlich unterstützen, weil wir reden ja jetzt hier von Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgrundverordnung. Das sind Gesetze, da geht es um die natürliche Person. Da gilt es, Tote sind keine natürlichen Personen. Das heißt aber nicht, dass es nicht andere Gesetze gibt, die sich auch zum Beispiel um Privatsphäre-Aspekte von Verstorbenen kümmert.
Okay, gut. Ich bin aber inspiriert, das muss ich überlegen. Ich dachte, du pflichtest mir jetzt bei, aber schade. Na, ist okay. ich komme eigentlich darauf, weil ich habe was gelesen, weil ein Betroffener ist während eines Auskunftsprozesses, den er natürlich selber angestoßen hat, also ein Betroffener hat nachgefragt oder um Auskunft gebeten, also bezüglich seiner personenbezogenen Daten und ist dann während dieser Prozess lief verstorben. Und die Erben haben dann diese Anfrage oder wollten diese Anfrage fortführen. Das geht aber nicht, beziehungsweise das führt auch dazu, dass eine Verletzung des Auskunftsrechts der betroffenen Person nicht mehr existiert. Also der Tod führt dazu, dass dieses Auskunftsrecht nicht mehr existiert. Und dementsprechend ist die Sache damit dann erledigt. Also es ist eigentlich eine sehr kurze Geschichte, wo ich mir aber dachte, ja, da kann man viel drüber sprechen, weil das, was ich gelesen habe, war gar nicht so ausführlich. Also es wurde dann eben festgestellt, die Erben haben dann eben geklagt und die Gründe waren gar nicht so klar. Aber da kommen ja oft dabei raus, naja, warum gibt's denn dieses Auskunftsrecht? Die Betroffenen sollen sich einen Überblick darüber verschaffen können, was passiert, welche Daten verarbeitet werden. Vielleicht auch feststellen für sich, was nicht in Ordnung war oder wo sie vielleicht noch weitere Nachfragen haben. Irgendwie so in die Richtung. Und es ist aber oft auch so, dass diese Auskünfte eingeholt werden oder die Anfragen gestellt werden, weil man ja Informationen möchte, an die man sonst nicht so gelangt. Vielleicht, weil sie auch kostenpflichtig wären oder so. Also Klassiker war, glaube ich, immer so bei Ärzten, also Gesundheitsdaten mal anzufragen oder was hat immer was gekostet, das weiß ich gar nicht mehr, Versicherung, welche Versicherungsdaten, welche Risikokategorisierung haben sie für mich, wie entstehen meine Beiträge und so. Das sind Daten, die früher gar nicht so, oder an die man früher nicht gekommen ist. Mit der DSGVO hat es aber so, naja, eine Möglichkeit gegeben, da ja günstig ranzukommen, würde ich mal sagen. Und das weiß ich nicht, das interpretiere ich jetzt. Vielleicht wollten da die Erben auch irgendwas wissen, was ihnen dann in anderer Sache geholfen hätte. Geht in dem Fall dann nicht oder ging dann nicht. Also das ist nicht übertragbar.
Ja, systematisch ist es ja eigentlich ganz klar, ne? Das Gesetz gilt für natürliche Personen. Das Dasein, gesetzliche Dasein als natürliche Person endet mit dem Tode. Damit erlischt der Anspruch. So, genau. Und gerade dieser Auskunftsanspruch oder grundsätzlich die betroffenen Rechte, das sind wirklich persönliche, personengebundene Rechte. Ich habe sowas schon mal erlebt, bei Kunden, die werblich im B2B-Bereich sehr aktiv sind und dann auch regelmäßig mal irgendwelche E-Mails durch die Gegend schicken. Das habe ich schon zweimal irgendwie in den letzten 10 Jahren bestimmt gehabt, dass ich dann Geschäftsführer der angeschriebenen Unternehmen gemeldet haben, weil dort waren die Mitarbeitenden längst nicht mehr tätig, die angeschrieben worden sind. Und denen ging das irgendwie auf den Keks, dass an diese Adressen immer noch was geschickt wurde. Also auch nicht ganz richtig. Offensichtlich wurden diese individuellen Adressen noch abgefragt und der Geschäftsführer hatte Kenntnis davon. Anderes Thema, aber und das Entscheidende war, dann haben die hat der Geschäftsführer Betroffenenrechte geltend gemacht, stellvertretend für seinen Mitarbeitenden.
Also Recht auf Löschung oder wie?
Ja, genau. Okay, in einem Fall auch erstmal Auskunftsrechte in Anspruch genommen. Okay. Warum und wieso? Aber das geht auch.
Aber nicht. Da kannst du dich doch ganz entspannt zurücklehnen und sagen, ja, gilt nicht. Also kannst du, also ich meine, das ist wahrscheinlich immer eine schlechte Idee, jetzt so für die Praxis dann zu sagen, kann ich ignorieren, muss ich nichts machen, weil wahrscheinlich eskaliert es dann irgendwo oder also sagen wir es andersrum, ist wahrscheinlich immer besser, miteinander zu sprechen. Oder da dann nochmal Bescheid zu sagen, zu fragen, warum, weshalb, was ist das Problem? Und ganz ehrlich, jetzt mal so, also es ist vielleicht nicht wahnsinnig teuer, aber es kostet alles irgendwie auch, weiß nicht, Rechenkapazität oder was auch immer. Newsletter, habe ich es jetzt richtig verstanden, oder Werbemails nicht wohin zu schicken, wo sie eh nicht ankommen. Oder wo auch, an jemanden, den es gar nicht mehr gibt oder der sie eh nicht liest und solche Sachen. Also das kann man sich ja dann sparen, vom Aufwand, vom Geld, was auch immer.
Und wenn ein Geschäftsführer schon solche Wege geht, dann ist halt auch für mich noch fraglich, ob das überhaupt noch ein geeigneter Kunde für mich ist. Also jetzt nicht, weil ich eingeschnappt bin, sondern möchte der überhaupt noch bei mir kaufen, wenn er schon mit solchen Mitteln schießt und nicht einfach mal so eine nette E-Mail schreibt und sagt, hey, den gibt's nicht mehr, hört mal auf, die Werbung zu schicken.
Ja, aber hätte der es nicht auch dann einfach sich austragen können? Also wenn er eh schon Zugriff hat, er konnte ja offensichtlich lesen oder so, er muss ja eigentlich, also wenn es richtig gemacht ist, dann müsste er in der Mail auch ein Unsubscribe oder Sign Out oder wie auch immer man es nennt, Button oder Knopf sein. Okay, also weiß man nicht.
Ja,
gut. Ja, da haben wir zumindest jetzt mal ein paar andere betroffenen Rechte, die möchte ich nochmal festhalten. Darf ich das jetzt noch sagen? Das hat mich total irritiert, für lebende Menschen dann gelten. Ja, die betroffenen Rechte können nur von den erstens Personen, die es direkt betrifft, in Anspruch genommen werden, also kann nicht übertragen werden. Und zweitens müssen sie noch am Leben sein.
Vorsicht! Darf ich das nochmal nachschärfen?
Ja, bitte.
Ich gehe mal ans andere Ende des Lebens.
Ja.
Ich gehe mal davon aus, dass wir uns einig sind, dass das ungeborene Kind im Mutterleib ein Mensch ist und dass es lebt.
Woche?
Aber dass uns das mal beiseite sein. Aber das Dasein als natürliche Person startet mit dem Schlüpfen. mit dem Schlüpfprozess und nicht im Mutterleib. Also die Mutter hat natürlich dann betroffenen Recht und kann sie auch geltend machen. In der Regel, gerade im medizinischen Umfeld, ist es ja eh alles kompakt im Bundle mit zu zweit, zu dritt, zu viert, je nachdem wie viel es sind. Aber tatsächlich als Individuum erst nach dem Schlüpfen.
Ja. Okay. So.
Spannend. Okay, da kann Ostern jetzt kommen, wenn wir schon von
Schlüpfen. Ja, genau. Alles klar, Thomas. Dann sehen wir uns in zwei Wochen und hören uns in zwei Wochen.
So machen wir es. Ich freue mich. Hab eine schöne Zeit.
Ja, du auch. Bis bald. Ciao. Tschüss.
Das war der Ende-zu-Ende-Podcast. Datenschutz zwischen Ostsee und den Alpen. Hier bekommst du alle 14 Tage einen Einblick in den alltäglichen Datenschutzwahnsinn von Christian und Thomas.